Wir sind ein kleiner Fisch im großen Haibecken. Wie können wir alle auf uns aufmerksam machen? Wichtig, die Komfortzone verlassen und über den Schatten springen.
Verständlich machen, dass es darauf ankommt, Menschen zu zeigen, technische Experten sprechen zu lassen und echte, authentische Einblicke zu geben.
Du kannst nichts verkaufen, wenn du es nicht zeigst. Du musst präsent sein, du musst es zeigen. Wenn du authentisch, wenn du ehrlich bist, dann überzeugst du auch deine Zuschauer schon und aus Zuschauern werden potenzielle Kunden. Du darfst nicht nur bling bling, nur Erfolg, nur tolle Sachen posten, nein. Nein, im Gegenteil, wir mussten jetzt die Lieferzeiten innerhalb der letzten 6 Monate um Faktor 2, 3 erhöhen, weil wir nicht hinterherkommen.
Das ist der Industrieimpulse-Podcast von Indomera mit Wachstumsthemen rund um die Industrie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Industrieimpulse-Podcast. Heute mit einem neuen Gast, den Dimitri Kapetzke. Ich bin sehr gespannt. Wir haben nämlich heute gar nicht so ein super spezifisches Thema mitgebracht, sondern quasi die Unternehmergeschichte dahinter. Weil ich glaube, wir haben eine recht spannende Geschichte dabei mit vielen Erkenntnissen, die wir auch hoffentlich daraus ableiten können. Aber es soll heute auch unter anderem wieder um Marketing und Social Media gehen, also ein relativ bunter Mix. Genau, so viel vielleicht erstmal zur Einleitung. Ich würde mal direkt übergeben. Du kannst dir mal gerne vorstellen, was macht ihr mit Millstep? So vielleicht erstmal ganz kurz, bevor wir später detaillierter auf deine Story eingehen. Was ist so gerade so euer Kerngeschäft?
Ja, unser Kerngeschäft ist klassisch Maschinenbau. Also angefangen hat das Ganze mit eigenen Produkten. Damals ging es so 2000 los, mein Vater mit meinem Bruder. Typisch Garage, Keller, Wohngebiet. Ging das Ganze los. Mein Bruder war damals Student, mein Vater ist damals arbeitslos geworden und er wusste nicht, was er tun soll. Und dann hat er eine Firma gegründet.
Wie alt wart ihr da so?
Ich war da noch ein ganz kleiner Pimp. Ich bin selber 85er Baujahr. Das heißt, das war so Anfang 2000, ich war so 15 Jahre alt. Und mein Bruder ist 6 Jahre älter als ich. Der war schon Anfang 20 und war schon im Studium oder im Fachabi, irgendwie sowas. Und hat mein Vater damals beigebracht, wie man mit einem CAD-System umgeht. Und weil mein Bruder da schon nebenberuflich Konstrukteur war und das Ganze ging so los, Hilfsgeräte, Vorrichtung für die Druckindustrie, weil mein Vater vorher Drucker war, ja. Ne, hat er angefangen, Hilfsgeräte zu bauen. Und tatsächlich lief es gut. Und dann irgendwie so 2, 3 Jahre später gingen bei uns in der Region viele Druckereien pleite und dementsprechend gab es dann wieder weniger Aufträge. Was machen? Und da kam die Idee von meinem Bruder, sagte zu meinem Vater, bau doch mal eine CNC-Fräse. Ne?
Was auch sonst.
Ja, was denn sonst, genau. Und so haben die sich beide wirklich da reingestürzt und 2003, 2004 ungefähr so die ersten CNC-Fräsemaschinen im Keller, Garage, Wohngebiet, Wohnhaus, ja. Gebastelt, geschustert. Das war wirklich noch basteln.
Ne? Du warst da so 20
rum. Und ich war dann so, ja, so 19, 18, 19 war ich da rum und wo ich dann nachher Ausbildung, ich habe selber Verpackungsmittelmechaniker gelernt. Das ist so ein Mix zwischen Papier und Metall. Ich habe Staubsaugerbeutel produziert. Ne? Und war eine super Ausbildung, weil ich in einem großen Unternehmen die Ausbildung genießen konnte. Und danach direkt nach der Ausbildung zum Fachabi gegangen, zum Berufskolleg. Fachrichtung Metall. Und das war so mit 19 der Umstieg. Mein Bruder wollte was Eigenes machen, wollte raus. Und ich habe dann quasi das Ganze mit 19 dann von meinem Bruder übernommen. Und wir sind selber 92 eingewandert nach Deutschland. Ne? Und das war so, mein Bruder war schon ziemlich gut eingebürgert, ich dementsprechend schon die ganze Schule im Fachabi und das ging dann Ganze dann weiter, mein Vater und ich. Und ich habe quasi nebenbei das Fachabi gemacht und dann danach kam auch das Studium. Ne? Und wir haben in der Garage, im Keller die Fräsen zu zweit gebaut.
Das heißt, nochmal, weil du gerade so schnell da durchgegangen bist, dein Bruder hat es mit deinem Vater quasi ursprünglich gegründet und aufgebaut. Genau. Und dann ist dein Bruder irgendwann raus und du hast es übernommen oder du hast es mit deinem Bruder übernommen?
Nee, mein Bruder ist dann raus. Mein Bruder hat mich gefragt, willst du das weitermachen oder nicht, weil ich möchte jetzt raus.
Okay.
Ne? Und ich mit 19, ja, was müssen wir sonst machen? Ne?
Ja. Ausbildung war da aber schon fertig?
Ausbildung war ich schon fertig. Ich war im Fachabi.
Ja.
Ne? Ich war im Fachabi da schon nach der Ausbildung. Ich so, ja, klar, ich probiere es mal aus. Und so wurde ich quasi reingeschubst in das Unternehmertum, ne, mit 19 Jahren. Und sieh zu, dass du Angebote, Rechnungen, Aufträge, alles stemmst. Und und das war somit der Start für meine Selbstständigkeit mit 19 Jahren.
Ja, cool. Und dann zusammen mit deinem Dad losgelegt.
Genau, dann zusammen mit Vater losgelegt. Und das war echt eine harte Zeit. Da haben wir echt, es war typisch von 6 bis 6. Von Montag bis Sonntag und durch und Feiertage und Weihnachten und Geburtstage, es wurde einfach nur durchgeackert. Ich ich denke mal so die ersten 8 Jahre. Ja, ja. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt, dann kam das erste Kind und dann war ich Mitte 20, da war ich auch mit dem Studium schon fertig, mit 25.
Das heißt, du hattest dann parallel zum Firmenaufbau noch studiert?
Genau. Ich habe nebenbei studiert, kann man sagen. Vollzeit studiert, nebenbei studiert. Und da gab es schon die Firma.
Dann was Kaufmännisches oder was Technisches?
Nee, ich habe Mechatronik studiert. Wir waren gerade die letzten Diplome auf der FH Bielefeld. Das hieß Produktentwicklung, Fachrichtung Mechatronik. Und das war auch ein sehr gutes Studium, weil wir hatten viel Mechanik, wir hatten Programmierung, Elektrotechnik hatten wir, Vertrieb hatten wir. Also schon recht großes Spektrum. Und da ich schon in der Selbstständigkeit quasi war, habe ich die Profs immer wieder genervt. Ja, Angebote und Rechnungen und Technik und Maschinenrichtlinien und CE, weil ich schon mitten im Thema war. Und die Profs waren einfach nur baff. Die haben aber sehr, sehr gerne geholfen, dass so ein junger Typ da irgendwie mit Fachsachen kommt und Fragen stellt. Und da haben die mich auch gerne unterstützt, die Profs, definitiv.
Ja, cool. Und dann habt ihr quasi die ganze Zeit Fräsmaschinen gebaut im Endeffekt, ne?
Genau, wir haben die ganze Zeit Fräsmaschinen gebaut im Wohngebiet. Auch zwischendurch mal Stress gehabt mit den Nachbarn. Ne? Gehört dazu. Aber dann bin ich fertig geworden mit 25 und habe eine Immobilie gekauft. Direkt nach dem Studium habe ich eine GmbH gegründet. Dann haben wir 3 oder 4 Monate später eine Immobilie gekauft und ein Jahr nur Baustelle gemacht. Vater hat im Keller die Maschinen weiter zusammengebaut. Ich hatte einen eingestellt oder wir hatten einen eingestellt. Und somit der Mitarbeiter und ich haben ein Jahr nur Baustelle gemacht, weil wir eine Ruine gekauft haben. Mehr Geld gab es nicht von der Bank. Und haben mit unseren eigenen Händen eine Halle hochgezogen, eine Halle renoviert und den ganzen Hof gepflastert, das Hauskern saniert. Und da, wo wir jetzt drin sind, haben wir ein Jahr echt nur Baustelle gemacht.
Das ist quasi jetzt in Spenge, wo ihr seid.
Genau, da, wo wir jetzt sind.
Ja.
Und dann ein Jahr später, Oktober, da war ich schon, das war Oktober 2000, boah, müsste ich lügen, mit 26, also 2011 sind wir dann eingezogen in die aktuellen Räumlichkeiten, wo wir auch tatsächlich sind.
Ich würde ganz gerne mir einmal so das Unternehmerische anschauen. So, ihr seid jetzt auf den Trichter gekommen, Fräsmaschinen zu machen. Wie war da so die Entwicklung von, okay, wir bauen die allererste Fräsmaschine, wir haben keine Ahnung, worauf es ankommt wahrscheinlich, bis hin zu, okay, das und das brauchen wir am Markt. Wir brauchen ja wahrscheinlich ein Alleinstellungsmerkmal oder irgendwas, was wir vielleicht anders machen als andere. Wir müssen uns ja irgendwie am Markt positionieren. Wie war da so die Entwicklung? Was gab es da so für Meilensteine, vielleicht auch für Herausforderungen?
Ich habe damals selber konstruiert, ne? Und ich habe es mir eigentlich selber beigebracht. Also was man so lernt in der Berufsschule, was man so lernt im Studium, das heißt noch lange nicht, dass man gut konstruieren kann. Ich hatte selber konstruiert mit meinem Vater zusammen, wir haben die Maschinen uns überlegt, die haben funktioniert, alles gut und toll, aber die Maschinen waren definitiv nicht so serienreif, wie die jetzt sind, weil die Erfahrung einfach gefehlt hat. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen konstruiert und gebaut und gehandelt und weil bei so einem Produkt machst du ja nicht nur, dass es super präzise ist oder super stabil, du musst auf die Kosten schauen. Mhm. Na, und wie kannst du das Ding überhaupt bauen im Keller?
Ohne die Nachbarn zu nerven.
Genau. Die Gegebenheiten musst du auch drauf achten. Und einen großen Sprung haben wir gemacht 2013, wo dann wieder mein Bruder quasi mit eingestiegen ist in die Konstruktion als Externer. Dann haben wir komplett unser ganzes Portfolio, was wir haben, umgekrempelt und die aktuellen Konstruktionen damals gezaubert, die wir jetzt eigentlich haben. Na, und das war so mit der Startschuss tatsächlich, wo wir dann den großen Sprung gemacht haben aus der Bastlerwerkstatt in Maschinen, serienreif, in der Güte, in der Qualität, die wir hier zu fertigen.
Aber wie war das bei euch? Also bei uns zum Beispiel in unserer Geschichte von Indumera war es immer so, dass wir Dinge mit Kunden als Pilotprojekt gemacht hatten, haben die dann zum ersten Mal gemacht, haben gemerkt, okay, so funktioniert es nicht, so macht man es vielleicht besser und dann Learning by doing quasi und aus den Projekten viel gelernt und dann gab es den nächsten Kunden, der meinte, ja, können wir nicht mal dieses oder jenes testen und so hat man sich Stück für Stück weiterentwickelt zu all den Themen, die wir jetzt machen. Wie war das bei euch? Weil es klingt ja so, als würdet ihr viel quasi eure Gehirnleistung im stillen Kämmerlein quasi da reinstecken und quasi etwas entwickeln. War das dann auch so, dass ihr eine Fräsmaschine gebaut habt und dann habt ihr gemerkt, okay, die kriegen wir gar nicht verkauft oder hat der Kunde euch direkt irgendwie Anforderungen gegeben und hat mir gesagt, ja, so und so brauchen wir das und wurdet ihr besser oder wie war da so der Weg, dass ihr ein Produkt an den Markt bringt, was wirklich wirtschaftlich funktioniert, wie du gesagt hast, aber auch die Kundenbedürfnisse erfüllt und sich gegen andere Maschinen ja auch in irgendeiner Weise durchsetzt, ne?
Genau, und das war, was du jetzt eben schon sagtest, die Produkte entstanden mit den Aufträgen. Das heißt, der Kunde kam auf uns zu, wir haben bereits ein gewisses Paket an Maschinen gebaut und auf dieser Basis, die bereits bestand, wurden dann Sonderprojekte entwickelt und Maschinen kreiert nach den neuen Anforderungen. Da gab es hier eine Anpassung, da wurde was vergrößert, was verkleinert, nach Kundenwunsch zusammen geplant und nicht immer gingen die Pläne auf. Es gab natürlich auch Problemkunden oder wir haben dementsprechend das Produkt so gebaut, dass es den Wünschen des Kunden nicht entspricht. Und dann gab es noch auch Knirsch und Probleme mit Kunden. Na, da musste man auch 20 Mal nach Berlin fahren, um eine Instandhaltung zu machen, um Reparaturen zu machen, um den Mist, den man verzapft hat, wieder gut zu machen.
Ja.
Na, und sind auch ganz oft auf die Schnauze gefallen.
Ja.
Genau. Und dann bei der nächsten Maschine natürlich in dieser Größe, da war man natürlich schlauer, wo man sagt, nee, nochmal machen wir es nicht so, wie wir es da gemacht haben. Ne? Und das war immer ein Lernprozess, weil wir haben die Maschinen, alle Maschinen, Serien, so wie wir die haben, Maschinengrößen, die wir bis jetzt gebaut haben, sind nicht entstanden, weil wir gedacht haben, jetzt machen wir diesen Typen daraus, sondern die entstanden meistens nach Kundenwunsch, nach Aufträgen. Mhm. Ne? Klar, ein gewisses Portfolio haben wir selber entwickelt, selber gebaut, was dem größten Teil der Kunden entspricht, aber trotzdem, die ganzen Sonderbauten sind nach Kundenwohlstand entstanden.
Und wie kam dann in eurer Entwicklung, ihr seid ja irgendwann in quasi eine Schieflage gekommen, ne? Wie war da so die Entwicklung Richtung Insolvenz und wie, so rückblickend betrachtet, was waren vielleicht so die ersten Indikatoren oder so die Punkte, die das auch irgendwie ausgelöst haben?
Genau, also ich muss mal ein bisschen weiter ausholen, was ich sagte, so 2013 kam mein Bruder mit ins Spiel, da haben wir die Produkte umgestrickt, das ganze Seriendrive gemacht, komfortabel im Zusammenbau und das lief sehr gut mit den Maschinen. Und dann so 2021 kam die Idee, hey, wir fräsen ja für uns selber Teile, wir fertigen ja selber, wir haben Know-how, wir haben die Systeme, wie wäre es, wenn wir große Maschinen uns zulegen, somit können wir komplexere Maschinen produzieren. Plus die Dienstleistung anbieten für die Lohnfertigung. Na? Und tatsächlich habe ich dann den Sprung oder die Entscheidung getroffen, das war so 21, 22, dass wir jetzt ein Bearbeitungszentrum uns kaufen. Na? Und haben uns tatsächlich eins gekauft, haben dementsprechend unsere eigenen Maschinen. Das war ein ganz tolles Projekt, was wir umgesetzt haben, Sondermaschinenbau. Und somit haben wir den auch komplett selber hergestellt, die Einzelteile produziert. Selber konstruiert, selber geplant, selber gefertigt, selber zusammengebaut und dem Kunden auch ausgeliefert, lief alles wunderbar. So, und parallel haben wir probiert, die Sparte Lohnfertigung aufzubauen. Und tatsächlich einen guten Kunden gewonnen. Und
welche Zeit war das so? War das so die Zeit, wo dann auch die deutsche Wirtschaft stark am Boom war? Oder?
Das war so 22. Also die Auftragslage war bei uns sehr gut, im Maschinenbau sehr gut und in der Lohnfertigung haben wir dann ja auch Aufträge auch gekriegt. Und da fuhren wir teilweise wirklich zweieinhalbschichtig auf der Maschine, haben wir produziert und dann habe ich kurzer Zeit, ich glaube ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später, beschlossen, ey komm, jetzt müssen wir doch die zweite holen, weil es so geil läuft, müssen wir noch mehr investieren und das Ganze noch nach vorne treiben. Na, und somit war dieses Sonderprojekt abgeschlossen und wir haben die zweite Maschine in Betrieb genommen und die Aufträge waren noch da. Und dann kurze Zeit später, auf einmal bröckelt das und die Aufträge fielen weg. Und damit war die zweite Maschine, die dazugekommen ist, stand quasi durchgehend. Und ich habe natürlich Leasingverträge abgeschlossen. Ja. Da kannst du nicht einfach so einen Rückzieher machen und da sagen, hey, ich habe doch keine Lust mehr. Ja. Die lassen dich nicht einfach so raus. Und ja, und die zweite Maschine lief zwischendurch, aber Maschinenbau wurde weniger, somit hatten wir für uns selber nicht allzu viel zu fräsen, Lohnfertigung war weniger und somit, ja, kam dann die Schieflage recht schnell, weil die Bank muss bedient werden, man hat auch die Fachkraft da, die an der Maschine steht, die kostet auch Geld, die Räumlichkeiten, alles drumherum, die Versicherungen, das sind Unsummen, die dabei entstehen, aber alle kennen das, die Bearbeitungszentren haben. Da sind gewaltige Kosten. Ne? Und wenn die Aufträge fehlen und das geht dann ratzfatz, ist man dann kaputt. Und das ging dann recht zügig. Ne? Das heißt, es lief gut und dann innerhalb von, es ist schlechter geworden, so im Sommer 23, Und im Januar 2024 habe ich dann Insolvenz angemeldet. Ich habe dann Ende des Jahres noch probiert, durch Kredite und noch zusätzliche Finanzierung das Ganze irgendwie doch rumzureißen. Aber da war schon zu spät.
Würdest du rückblickend sagen, dass man das hätte eher erkennen können? Also warst du irgendwie zu unvorsichtig oder was waren vielleicht so Warnsignale, die du vielleicht auch übersehen hast, quasi im unternehmerischen Wahn?
Nein, die Signale waren da. Die Signale waren da, aber die rosarote Brille und dieses Blauäugige und es wird die Aufträge kommen und dieses Naive hat im Endeffekt dazu geführt, dass man dann vor dem Ausstand, weil ich hätte eigentlich gesagt, eine Maschine reicht vollkommen aus und noch besser ist, vielleicht nicht eine neue Maschine, mit der starten, sondern hätte ich mir vielleicht eine gebrauchte geholt, eine recht einfache, es war auch eine einfache. Und erstmal klein angefangen. Nicht sofort große Schritte gemacht, sondern klein. Und damals war noch so in die Lohnfertigung rein oder nicht. Und ich hätte lieber da bleiben sollen, wo wir wirklich gut aufgestellt sind, wo das Spaß macht, wo wir wirklich auch Geld mit verdienen. Da sind halt eigene Produkte. Ja. Und in der Lohnfertigung war absolut neu. Die Maschinen sind teuer, Werkzeuge sind teuer, das Ganze drumherum ist sehr teuer, Fachpersonal ist teuer. Und
gibt auch viele andere noch, ne? Das kommt ja auch noch mit dazu, ne? Oder hattet ihr was gefunden im Bereich Lohnfertigung, wo ihr irgendwie Alleinstellungsmerkmale, Besonderheiten irgendwie sehr stark hat? Wahrscheinlich nicht.
Wir gehörten zum Standard.
Ja.
Kann ich gar nicht sagen, dass wir irgendwie was Besonderes programmieren konnten. Was wir hatten ist, wir hatten die Software-Systeme, mit denen wir programmiert haben, die waren recht günstig. Das waren die gleichen Systeme, wie wir auf unseren Standardmaschinen arbeiten. Mit denen haben wir auch auf dem Bearbeitungscenter programmiert. Da haben wir ordentlich viel Geld gespart. Da mussten wir nicht die teuren Systeme nehmen. Aber wir haben nichts Besonderes machen können. Wir waren der Durchschnitt mit klassischen Dreiachs-Space-Maschinen und das war jetzt kein Besonderheit.
Ne? Ja.
Das war für uns einfach nur, ich wollte das Portfolio erweitern, dass wir sagen können, wir können auch Stahlteile fertigen und in der Hinsicht, dass wir irgendwann mal Stahlmaschinen selber bauen werden. Aber das war auch ein Hirngespinst und im Endeffekt bin ich davon auch abgegangen. Es gibt genug Hersteller in Deutschland, die großartige Bearbeitungszentren bauen und das ist nicht unsere Nische und da gehen wir auf jeden Fall nicht rein.
Was würdest du sagen, ist so rückblickend betrachtet, also wie war die Zeit menschlich für dich? Also es war ja so ein halbes Jahr, hast du circa gesagt, oder ne, so vier, fünf Monate, wo du versucht hast, die Kurve zu kriegen und danach kam ja wahrscheinlich auch noch mal was, war ja nicht dann wieder Knopfdruck wahrscheinlich und alter Stand wie vorher.
Das war so große Etappen, das heißt ungefähr ein halbes Jahr hat man gesehen, hey, die Schieflage kommt, ne? Der gewisser Umsatz ist da, aber es reicht nicht, um den Laden aufrechtzuerhalten. Und man sieht, wie die Liquidität immer kleiner von Monat zu Monat, du musst die Leute bezahlen, du musst die Bank bezahlen, du musst alles bezahlen, aber der Umsatz reicht nicht aus, um alles bezahlen zu können. Und da war immer der Kampf, das Ruder rumzureißen und wo das nicht geklappt hat, wo ich dann über Silvester viel mit meiner Frau gesprochen habe, ich habe selber drei Kinder, bin verheiratet und da ist ja eine ganze Existenz, ne? Und wäre ich alleine, wäre wahrscheinlich das Leben viel einfacher, aber du hast ja eben hinterher auf deinen Schultern noch einen kleinen Rucksack, den du privat stemmen musst und das war auch viel hin und her und entweder verschuldet man sich noch mehr, indem man hofft, dass man das Ruder reißt oder man zieht die Reißleine und sagt, hey, jetzt ist Schluss. Und das war somit 12. Januar 2024, haben wir den Antrag eingereicht beim Amtsgericht Bielefeld und gesagt, jetzt sind wir zahlungsunfähig, es geht nicht mehr. Und das war quasi wie ja, die nächste Hürde, die man nehmen musste, wo man psychisch klarkommen. Ne? Man hat versagt, ja. Man hat den Antrag gestellt, und man steht vor einem Haufen Glasscherben, ja. Wo alles kaputt ist. Und da habe ich mir, in dem Moment habe ich gesagt, fuck off, die Selbstständigkeit mache ich nie wieder. Ich schmeiß das hin, ich mache das nie wieder. Das ist absolut nicht meins. Ne? Und ich bin aber trotzdem da.
Du hattest den Antrag gestellt, so, dann waren ja all deine Leute wahrscheinlich weg. Ne? Also ihr hattet ja noch die Maschinen und alles da. Wie ging es dann weiter? Also dann kam wahrscheinlich ein Insolvenzverwalter oder wie war das dann? Und hat dann die Assets quasi verkauft oder wie?
Die Leute sind nicht weg. Du stellst einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht, ja. Wo du sagst, hey Leute, ich kann meine Rechnung nicht mehr bezahlen, jetzt ist es finito.
Ja.
So, dann wird dir innerhalb, das ging ratzfatz, innerhalb von ein paar Tagen bekommst du sofort vom Amtsgericht ein Schreiben, dann bekommst du ein paar Tage später eine Insolvenz und so weiter zugeteilt. Die Leute bleiben nach wie vor bei dir im Betrieb, weil es gibt ja bei uns in Deutschland ein Regelwerk, das Insolvenzgeld, das heißt, die ersten 3 Monate sind deine Mitarbeiter safe. Das heißt, wenn du einen Insolvenzverwalter zugeteilt bekommen hast, dann bist du in einer vorläufigen Insolvenz und deine Mitarbeiter, deine Jungs sind safe für die nächsten 3 Monate. Weil der Insolvenzverwalter muss ja nicht die Reißleine ziehen und von heute auf morgen ist der Laden tot. Nein, das heißt, du bekommst eben jemanden quasi in die Hand und der führt dich dann an der Hand und sagt dir, hey, jetzt kannst du hier bezahlen, jetzt kannst du vielleicht da bezahlen und deine Mitarbeiter sind aber bezahlt. Du musst auch Mieten zahlen, du musst Strom zahlen, du musst ja alles weiterhin zahlen und du hast ja immer noch laufende Aufträge. Es ist ja so, dass du von heute auf morgen keine Aufträge hast. Ja, und dann haben wir tatsächlich einen Insolvenzverwalter bekommen und Mitarbeiter habe ich offen und ehrlich kommuniziert alles, aber natürlich nur zu dem Zeitpunkt, wo ich den Antrag gestellt habe. Bis zu diesem Datum wusste es keiner, außer mein Kaufmann, mit dem ich die ganzen Unterlagen vorbereitet habe. Ein Insolvenzantrag ist nicht eine Unterschrift gesetzt und raus. Du musst ganz viele Unterlagen damit einreichen. Na, was bei dir so alles gelaufen ist an Geschäften und ganz, ganz viel Papierkram musst du einreichen. Finanzbuchhaltung ist ein ganz großes Thema. So, dann habe ich, wo ich den Antrag gestellt habe, dann habe ich erst das ganze Team mit dazu genommen und die aufgeklärt, ey, es ist soweit und das Ding ist kaputt. Und ein Teil von denen, nee, zumindest alle haben gesagt, hey, wir ziehen jetzt durch und schauen, wo die Reise hingeht, weil die waren safe für die nächsten 3 Monate. Und somit haben wir weitergearbeitet und dann kam der Silvesterwalter mit ins Spiel und dann hat es angefangen, hatte sich das Ganze angeschaut und dann wurde angefangen zu regeln, ne, wie was laufen soll.
Und dann hattest du gesagt, na, als ihr den Antrag auch gestellt hattet, war so dieser Moment, wo du sagtest, wie okay, ja, ich pack's nicht mehr, ich gebe auf als Unternehmer, ne, und gehe wieder ins Angestelltenverhältnis. Wie kam dann so die Entwicklung Step by Step, dass es dann doch wieder bergauf ging?
Genau, da habe ich mir erstmal gesagt, sofort gesagt, da habe ich auch meinen Jungs, wo ich das bekannt gegeben habe, wir sind pleite und ich habe in dem Moment, war ich psychisch echt am Boden, war ich total kaputt und habe auch gesagt, nee, ich mache das mit der Selbstständigkeit nicht mehr. Und im laufenden Prozess, wo dann, wir haben die Aufträge trotzdem weiter abgearbeitet, wir haben die Projekte gemacht und man überlegt ja trotzdem, was machst du jetzt? Ja. Na, du bist Ende 30 und wo geht die Reise jetzt hin? Was machst du? Und gehst du wirklich sagen, ich war noch nie im Angestelltenverhältnis. Ich habe eine Lehre gemacht. Da war ich ein halbes Jahr nach der Lehre wirklich als Facharbeiter angestellt. Und dann kam mein Fachabi, genau, dann kam mein Fachabi, da kam das Studium, da kam die GmbH. Na, und ich war nie im Angestelltenverhältnis. Nur meine Frau zu mir auch. Kannst du das überhaupt? Als Angestellter irgendwo arbeiten. Na, und dann viel mit meinem Bruder gesprochen, mit Steuerberater, also mit den Ängsten, die damit zusammen waren, mit den Mitarbeitern, die waren auch ganz, ganz großes Thema. Wir haben viel diskutiert und im Endeffekt hat man dann sich doch für entschieden, hey, wenn wir das gemacht hätten, wenn wir dies gemacht hätten, wenn die Entscheidung anders gewählt wäre, dann wäre es anders ausgegangen. Na, und dann hat man alles Revue passieren lassen, ist man klargekommen mit dem Kopf. Hat einige Wochen, einige Monate gedauert und dann habe ich doch den Insolvenzverwalter kontaktiert und gesagt, ich glaube, das war so nach 2 Monaten, hey, ich möchte den Laden weiterführen und somit ist es ja, wenn du ein neues Unternehmen gründen möchtest, musst du neu gründen und dann hast du die Möglichkeit, deine eigene Insolvenzmasse zu kaufen vom Insolvenzverwalter. Und dann habe ich mit denen einen Deal gemacht und das aus der Firma rausgekauft, die Mitarbeiter auch übernommen. Einige sind weggegangen, einige sind geblieben und somit haben wir dann fortgesetzt. Okay. Und dann habe ich mit einem Einzelunternehmen, haben wir im April, meine ich, April 24 haben wir mit einem Einzelunternehmen dann fortgesetzt.
Wie war das dann von der Auftragslage? Ihr hattet dann ja wieder euer Kerngeschäft, ne? Also ihr hattet dann ja Lohnfertigung, alles raus, ne? Also das macht ihr ja gar nicht mehr, ne?
Lohnfertigung, nein. Und zwar mit der Insolvenz sind auch die Maschinen, die komplette geleasten PKWs, die teuer waren, die Maschinen, die teuer waren, alles, was viel Kapital gefressen hat, wurde abgestoßen und wirklich gekauft wurden eigentlich nur die Kunden, die eigenen Produkte, die man entwickelt hat und die Mitarbeiter wurden übernommen. Alles, was Last gebracht hat, wurde komplett abgestoßen.
Wie ging es danach weiter? Mittlerweile machst du sehr viel auf Social Media, legst sehr viel Wert auf Marketing und Vertrieb. War das vorher auch schon so oder hat sich das jetzt gewandelt, weil du gemerkt hast, oh, wenn man dort nicht präsent ist, dann droht vielleicht genau so eine Entwicklung und deswegen mache ich es jetzt anders? Oder wie kam das dann?
Genau, ich habe ja dann den Entschluss gefasst, doch, wir gründen neu, wir setzen fort, wir ziehen, wir haben die Ideen, wir haben die Ressourcen, wir haben das Know-how dahinter in den ganzen Jahren und wir können geile Produkte liefern und wir können das Ding immer noch aufbauen, aber halt anders als vor der Insolvenz. Aber trotzdem, die Aufträge blieben aus. Ob das die Krise war, keine Ahnung, auf jeden Fall die Fräsmaschinen konnten wir, ja, es war schleppend. Die Auftragslage war nicht rosig und es war schleppend. Und somit haben wir dann gesucht, wie kommen wir an Kundschaft? Wie können wir uns präsent machen, dass die Leute sehen, was wir können? Wir sind ein kleiner Fisch im großen Haibecken und wie können wir uns präsentieren? Wie können wir alle auf uns aufmerksam machen, ne? Und ich hatte früher schon zwischendurch YouTube gemacht, das fiel mir ziemlich schwer, in die Linse zu quetschen, was wir jetzt machen. Und da war ein Teil.
Dann aber auch beruflich mit quasi
Fräsmaschinen. Ja, ich habe unsere Fräsmaschinen vorgestellt.
Ja.
Ne, das heißt, wir haben Querformat genommen, nicht was jetzt typisch ist, Handy und Senkrecht, sondern wirklich Querformat. Ich weiß noch damals, meine Schwägerin stand hinter der Kamera, wir haben das Licht positioniert, dass die Maschine ausgeleuchtet ist. Und das fiel einem sehr, sehr schwer. Wir haben Tage gebraucht, bis wir ein Video im Kasten hatten. Tage! Ne, bis man so in die Linse gequetscht hat, dass es funktioniert. Das ist eine Katastrophe. Dann haben wir beschlossen, hey, wir müssen jetzt irgendwie was machen. Und da kam das Thema LinkedIn. Und dann habe ich einen auf LinkedIn angeschrieben. Nee, Quatsch, ich habe einen Beitrag gelesen, dass eine Unternehmerin einen Kurs hatte bei einem, der für Social Media, für LinkedIn Schulungen anbietet, um das Profil hübsch zu machen, um mehr Aufmerksamkeit zu liefern, wie man da rangeht an Social Media, aber wirklich nur auf LinkedIn. Ja, und dann habe ich wirklich die Schulung gebucht bezüglich LinkedIn, also das Gleiche, was ihr macht. Damals kannte ich euch nicht. Und da wurde mir gezeigt, wie man mit Profil, das Profil aufgebaut werden kann, wie man mit diesem Sales Manager arbeitet, wie man die Kampagnen macht, hier und da. Und da habe ich schon angefangen mit den Videos. Ich dachte da schon, hey, jetzt haust du Videos raus. Und da aber trotzdem in der Schulung hieß es, mach doch lieber Bildchen und mach doch lieber Text. Und teilweise hatte ich echt Beiträge, die hatten eine 250.000 Impression pro Beitrag. Das war eins mit einem Tabellenbuch. Ich habe wirklich ein Tabellenbuch abfotografiert. Und da habe ich geschrieben, Studium oder Ausbildung, was ist sinnvoller?
Ja.
Na, und das Ding ging voll viral. Und
das ist ein massentaugliches Thema, interessiert viele Leute. War wahrscheinlich auch die Phase, wo LinkedIn ja auch noch leichter war als heute. Ne? Weil heute ist ja schon ein bisschen schwieriger geworden, als noch vor ein paar Jahren dort viele Leute zu erreichen. So, und ja, kann ich mir schon gut vorstellen, ja.
Genau, und das war, und eins der wichtigen Tipps, die ich bekommen habe, du kannst nichts verkaufen, wenn du es nicht zeigst. Du musst präsent sein, du musst es zeigen. Und das war somit die Geburtsstunde von Social Media, wo ich mir selber gesagt habe, jetzt verlasse ich die Komfortzone, jetzt muss ich mich überwinden und nimmst das Handy in die Hand und dann musst du filmen. Und das war somit im Sommer 24, August, September, so die Zeit 24, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich ein Jahr jeden Tag ein Video. Jeden Tag ein Jahr ein Video und teilweise habe ich tatsächlich Videos abgedreht, die auf dem Handy gespeichert waren oder die ich dann mit dem Kalender dann gepostet habe, zeitlich gepostet habe, terminiert habe, wo ich dann gesagt habe, ein Jahr ein Video und egal, ob du Bock hast oder nicht, ziehst du durch. Und dann ziehst du Resümee, hat das was gebracht oder nicht. Und gut, dass ich das eine Jahr durchgehalten habe. Nach einem halben Jahr habe ich gesagt, ey, wozu dieser ganze Mist? Das bringt doch gar nichts. Investierst Zeit, blamierst du dich vor der Kamera, das sieht doch voll affig aus, machst dich zum Trottel. Und aber nein, das ist das Beste, was ich machen konnte. Na, weil wir als kleiner Laden können wirklich alles, und wir zeigen auch alles. Ich habe da keine Scheu. Wenn wir einen Fehler machen, ja, gehört dazu. Du darfst nicht nur bling, bling, nur Erfolg, nur tolle Sachen posten. Nein, das ist nicht reell. Wir sind alle Menschen. Egal, ob wir kleine Kinder sind oder ob wir Erwachsene sind. Jeder von uns fällt auf die Schnauze und es ist nicht alles rosig.
Das finde ich halt auch so spannend bei dir, weil gerade in Deutschland ist ja die Kultur häufig so, Fehler zu verstecken. Und ne, was du auch meintest, so ich bin gescheitert mit der Insolvenz. So, und in den USA zum Beispiel ist es ja ganz anders. So, ne, da, also ich meine, muss ich auch nicht hinstellen und sich dafür feiern, aber offen und ehrlich darüber zu sprechen, aus Erfahrungswerten ist ja Finde ich total wertvoll, deswegen auch cool, dass du das so teilst.
Und vielleicht ist das ein kleiner Tipp, ne? Nicht blauäugig, nicht los risikoreich, je mehr Risiko, umso mehr Profit. Nein, genauso kann es dir das Genick brechen und man muss zu den Sachen stehen. Und dass ich ganz, ganz stark im Maschinenbau, sehr konservativ, sehr geheimnisvoll, bloß nichts zeigen, es ist mein Know-how, aber es gibt kaum einen von uns, der Raketenwissenschaft macht, der irgendwie was super, super Einzigartiges macht. Nein, wir arbeiten alle nach irgendeinem Baukastenprinzip, nach irgendwelchen Normteilen oder mit irgendwelchen Normteilen. Jeder hat sein eigenes i-Tüpfelchen, definitiv. Man muss, wir zeigen auch nicht alles. Es gibt besondere Projekte, wo wir einfach nicht zeigen dürfen. Das wird dann auch nicht gezeigt. Das spiegelt sich wieder bei den Zuschauern. Mittlerweile kommen die Leute zu uns, oft nicht nur mit Anfragen, sondern die sagen, hier ist ein Projekt und ich weiß, dass ihr es hinkriegt, jetzt bitte um Preis.
Das heißt, ihr merkt auch wirklich direkt über Social Media, dass ihr Anfragen erzielt oder kommt das dann indirekt über eure Website oder wie kommen so die meisten Anfragen zu euch?
Die Anfragen kommen entweder über das Anfrageformular, direkt über die Website. Leute rufen an, ey, ich habe dich bei TikTok gesehen und habe da ein ähnliches Projekt, was würdest du mir empfehlen?
Das heißt, wirklich über TikTok erzielt ihr Neugeschäft quasi?
Ja. Ja, okay. Ja, ich darf jetzt die Firmennamen hier nicht nennen, aber es sind große Konzerne, die bei uns dann per E-Mail anfragen und tatsächlich im Anfrageformular steht, hey, ich habe euch bei TikTok gesehen, ihr habt da so eine coole Anwendung gezeigt, genau das gleiche brauche ich für meinen Laden. Und mittlerweile jede Anfrage bezieht sich auf irgendeinen Social-Media-Post.
Ja.
Ne, ich habe da sowas gesehen, hey, ihr habt da sowas gemacht und so eine ähnliche Anwendung habe ich auch. Und das kannst du nur machen, indem du einfach alles raushaust, was du raushauen kannst.
Wie war das bei euch? Du hattest gesagt, ein halbes Jahr hast du Sachen gemacht und nach einem halben Jahr warst du so, scheiße, warum mache ich das eigentlich alles? Wo hast du gemerkt, okay, das lohnt sich doch? Wann kam so der Moment?
Das kam wirklich so nach 7, 8, 9 Monaten, wo du dann merkst, hey, der kam zu mir, war schon überzeugt, dass wir es können. Er war schon von der Qualität überzeugt und er brauchte nur noch ein Angebot, was er bestellen kann. Na, weil mit Social Media erreichst du nicht nur die Leute. Wenn du authentisch, wenn du ehrlich bist, dann überzeugst du auch deine Zuschauer schon und aus Zuschauern werden potenzielle Kunden und die kommen zu dir, weil die dir schon vertrauen. Du kennst die Menschen zwar nicht, aber die auf einmal rufen ja an, hey Dimitri, hier und da. Ich so, wer bist du denn überhaupt? Weil die denken, die rufen dich an und du kennst die nicht, aber die kennen dich.
Das ist total krass. Ein Kumpel von mir hat auch früher TikTok gemacht so und dann ist er halt durch Frankfurt irgendwie durch die Innenstadt gegangen und dann sind Leute halt zu ihm gekommen, ne, und dann meinten die so, hey David, und da können wir ein Foto machen? Und die hatten wirklich das Gefühl, das ist so der beste Kumpel, weil man den halt jeden Tag immer sieht und er so, wer seid ihr eigentlich? Und so diese allerersten Momente, wo man das so erlebt, so ist, glaube ich, total faszinierend. Ne? Also ich hatte den Moment noch nicht gehabt, aber...
Das ist definitiv faszinierend. Ich habe auch ein paar Mal schon diese Situation gehabt, wo mich Leute dann erkannt haben, ob das jetzt irgendwo im Laden war oder im Straßenverkehrsamt saß ich und wollte ein Auto anmelden. Und dann quatschten dich Leute an. Ich find's geil, ne? Ich find's toll. Oder wir waren auf der Messe. Wenn du Maschinenbau ist mittlerweile Millstep und Maschinenbau sind wir da über LinkedIn ziemlich bekannt, glaube ich, geworden. Und wir waren mit meinen Söhnen auf der AMB in Stuttgart. Und da gab's wirklich welche, die dann einen angesprochen haben und sagen, hey.
Hast du manchmal auch so, weil ich kenne das von anderen Unternehmen, die posten zum Beispiel auch regelmäßig auf LinkedIn. Und die merken halt, dass darüber nicht wirklich Geschäft entsteht. Aber die merken dann zum Beispiel, wenn sie auf einer Messe sind, genau das, was du gerade beschrieben hast, deswegen komme ich drauf, dass sie halt von vielen Leuten erkannt werden. Hast du für dich irgendwie so einen Mechanismus gefunden, wo du sagst, wenn ich diese Sachen auf Social Media mache, dadurch kriege ich mehr Anfragen oder ist es wirklich einfach nur dokumentieren, du zeigst einfach alles in die Kamera, einfach sehr intuitiv oder ist da eine tiefere Strategie bei dir auch dahinter oder dann, dass du merkst, okay, wenn ich einen Beitrag mache mit, keine Ahnung, mit einem Leadmagneten oder irgendwas, eine Checkliste oder so, darüber sammle ich die Leute ein oder hast du da irgendwie so eine Strategie dahinter?
Nein, ich habe letztens auch mit meiner KI diskutiert über meine Strategie, ja. Und tatsächlich bin ich, das, was du hier sagst, Stichpunkt, ich dokumentiere meinen Alltag, ich bin kein Influencer. Ich dokumentiere einfach nur meinen Beruf. Das, was ich tagtäglich mache, was meine Mitarbeiter machen, was wir im Team da kreieren, ich dokumentiere einfach nur. Und Strategie habe ich gar keine. Ich im Eifer des Gefechts, im Alltag, siehst du, ey, coole Szene, er baut da gerade was zusammen oder er schneidet da irgendwas ab. Oder du gehst vorbei und du siehst, hey, das Thema könnte die Leute interessieren. Und dann machst du irgendwie, dann habe ich auch eigene mittlerweile Spitznamen gegeben, die sehr, sehr berühmt geworden sind. Ich habe nächste Woche noch einen Podcast bezüglich 3D-Druck und mein Schwarzarbeiter ist jetzt weltbekannt geworden.
Mein 3D-Drucker, Schwarzarbeiter.
Genau, das ist der Schwarzarbeiter. Und genauso die Tutorials, die ich mache, Tutorial, und dann wird einmal erklärt in Laiensprache, was wir da machen.
Ja.
Na, und es gibt manchmal, du machst Videos, investierst da ziemlich viel Zeit und denkst, hey, die müssen abgehen, die müssen viral gehen. Aber genau die gehen gar nicht. Und dann machst du irgendein 0815 Video und das geht durch die Decke. Und
das ist wie bei Musikern, die sagen das auch total häufig.
Ja?
Ja, ich habe das von Musikern gehört, dann machen die ihr Album und dann denken die, der Song, der wird voll durch die Decke gehen und dann brauchen die noch so zwei Lückenfüller-Lieder, damit das Album irgendwie genau die Titelanzahl hat oder so und dann sind das, am Ende kommt es ganz anders als so ein Legen.
Und da erwische ich mich selber immer wieder, dass diese Followerzahlen, diese Vernetzungszahlen, die machen uns wahnsinnig. Im Endeffekt brauchen wir die gar nicht. Ne? Also ich in meiner Branche brauche die gar nicht. Ich dokumentiere einfach nur das, was ich mache. Und somit die Zuschauer, die meinen Kanal schauen oder meine Kanäle schauen, die schauen eigentlich alle Videos. Ne? Oder die meisten zumindest. Und die interessiert das. Und ich mache nicht für die große Masse, sondern es sind wirklich Fachthemen, die ich dann anspreche. Es gibt manchmal ein paar so allgemeine Videos, aber eher ist es fachbezogen und wirklich aus dem Eifer des Gefechts. Manchmal hat man am Wochenende ein paar Sachen, die ausschweifen, die nicht gerade im Maschinenbau sind, aber der größte Teil ist wirklich aus dem Effekt, ohne große Vorbereitung.
Was wir häufig hören, wenn wir mit Kunden über Content sprechen, wir haben ja immer Systeme, wie wir an gute Inhalte auch drankommen, aber ganz häufig, so am Anfang der Zusammenarbeit, haben die Kunden so gar keine Idee, was man im Betrieb irgendwie zeigen könnte, weil so, ja, bei uns ist ja alles so langweilig und es ist so technisch und so. Was würdest du sagen oder was würdest du diesen Unternehmern als Tipp mitgeben, was man eigentlich Spannendes zeigen kann, worauf vielleicht technische Betriebe gar nicht so kommen?
Jedes Thema ist spannend. Man kann eine Schraube spannend machen. Na? Man kann alles spannend machen. Eine Reinigungsfirma kann ihren Content spannend machen. Ich habe letztens eine Diskussion gehabt mit einem Trocknungsbetrieb. Ja. Man kann da sogar Spannung reinbauen. Ja? Also ich finde, aus jedem Thema kann man eine Spannung machen. Wenn man selber nicht kreativ ist, ich bin absolut nicht kreativ.
Ja? Aber du hast irgendwie eine Intuition dafür, oder?
Genau, mittlerweile hat man durch diese Anzahl von Videos, die man gemacht hat, ich habe keine Ahnung, die 1200 oder 1500 Videos mittlerweile auf Instagram hochgeladen. Und da sieht man schon die Szenen, die vielleicht interessanter sind. Aber man muss mit irgendwas anfangen. Einfach nur machen. Ja. Ne? Einfach nur machen. Die Komfortzone verlassen und über den Schatten springen. Ne? Es ist auf den die ersten Momente, es ist peinlich, es ist unangenehm, man hat Scham. Es ist irgendwie so komisch. Aber wenn man das 100 Mal gemacht hat, dann ist es... Ne?
Ich finde es auch total faszinierend, weil wir als Agentur haben ja unser eigenes Marketing und das Marketing für unsere Kunden. Und jemand ist mir so aufgefallen, dass wenn ich Dinge für die Kunden mache, dass ich das hier viel lockerer mache, weil es halt für jemand anderes ist. Und wenn ich dann selbst Dinge für mich mache, bin ich irgendwie also am Zögern und so. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich behandle mich jetzt selbst, wenn ich meine eigenen Kampagnen schalte, wie meinen eigenen Kunden so. Weil es halt häufig auch viel leichter ist, wenn man das mit einer fremden Person in irgendeiner Weise macht, die einen halt begleitet. Ne? Aber also gerade in der Startphase vor allem, ne? Ja.
Also ich diskutiere mit mir selber ganz oft. Na, wieso handelst du jetzt gerade? Ich probiere mich selber zu analysieren. Wieso bist du jetzt in dem Moment so, hast du ein gewisses Schamgefühl? Wieso hast du jetzt so reagiert? Und dass man selber mit sich selber diskutiert, um da möglichst sauber zu agieren vor der Kamera. Und bei mir ist, glaube ich, noch der große Unterschied. Es ist meine Firma, es ist mein Produkt. Und ich präsentiere es komplett selber.
Und ihr seid auch kein Großkonzern, wo ihr zig Dinge von Compliance und so beachten müsst. Ja. Ne? Das macht es natürlich leichter.
Und damals auch bei dieser Kampagne, wo wir mit LinkedIn losgegangen sind, haben wir beschlossen, die Firma darf nicht nur das runde Millstep-Logo haben, sondern Menschen kaufen bei Menschen. Und somit, wenn, egal ob das ein Großkonzern ist, ein Gesicht zum Produkt, wenn die Leute einen Bezug haben, ein Gesicht zum Produkt als Bezug haben, ist es immer irgendwo persönlicher und du kannst dann mit den Leuten irgendwo besser auf eine Welle kommen. Ne?
Vielleicht immer noch mal weitergedacht, vom Content hin zum Kanal. Wie ist das so bei dir? Du bist ja auf Instagram, auf TikTok, auf Facebook wahrscheinlich dann ja auch, ne?
Ist automatisch, ja.
Auf LinkedIn, hast du sonst noch was? YouTube noch? Das sind wahrscheinlich so die Top.
WhatsApp? WhatsApp-Status, ganz großes Thema. Ich pflege meine Kontakte, dass ich möglichst von allen Menschen, mit denen ich Kontakt habe, die Handynummer abgespeichert habe. Weil heute hatte ich das Thema, hi Fred, weil du zuschaust. Genau. Fred hat heute bei mir Ware bestellt, weil er das bei mir im Status gesehen hat. Ja. Wir haben diese blauen Würfel rausgebracht vor kurzem. Ja. Ordnung am Arbeitsplatz, diese Werkzeugaufnahmen, dass sie nicht rumfliegen, das hat mich so angekotzt mit diesen Aufnahmen, dass die rumflogen überall. Und eine Aufnahme kostet verdammt viel Geld. Und dann flutscht der vom auf den Boden und dann geht die kaputt. Und jetzt haben wir so ein Würfelsystem entwickelt, wo du die ineinander schachteln kannst und kannst vernünftig deine Werkzeuge platzieren. Und ich habe jetzt ein paar Mal einen Post gemacht und somit hat das mein Kunde gesehen und gesagt, hey Dimitri, ich brauche die Dinger. Und somit über WhatsApp-Status kann man ebenfalls Abschlüsse machen.
Was würdest du sagen, ist so der Kanal, der für dich am wirkungsvollsten ist? Kannst du es sagen? Hast du ein Gefühl für oder vielleicht sogar Daten?
Kann ich nicht. Ich kann auch nicht sagen. LinkedIn habe ich die meisten Vernetzungen. Ich meine, auf Insta habe ich die meisten Impressionen. Und die Leute kommen echt von überall. Großkonzern über TikTok, auf Insta, genauso, hey, ich habe da dich auf Insta gesehen, ihr habt die und die Maschine angeboten mit dem Thema, kann ich gar nicht sagen, weil ich mache ein Video und dann haue ich das einfach auf eine Plattform raus. Ja. Und mittlerweile mache ich das noch ein bisschen einfacher, es gibt ja die tollen KI-Tools. Und wenn ich ein großes Video gedreht habe und merke, hey, heute habe ich wenig Zeit, Content zu produzieren, kann ich aus diesem einen großen Video mehrere Schnipsel machen und die gleichzeitig aber das mache ich nur auf TikTok und Insta.
Bei LinkedIn auch gleich, oder?
Auf LinkedIn habe ich einmal gemacht über diese KI-App, aber auf LinkedIn probiere ich die Beiträge groß zu halten, weil das Publikum auf LinkedIn ist ein anderes als auf Instagram.
Ja.
Das Publikum bleibt länger an den Videos und die schauen meistens mehr von den Videos. Ist nicht so wie typisch bei TikTok oder Instagram, dass die schnell wegswipen. Ne? Nur weil du ein Fachpublikum hast. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass wir wirklich auf LinkedIn die meisten Anfragen haben. Kann ich gar nicht sagen.
Ich finde es spannend, weil also manchmal, wenn wir mit Unternehmen, die noch gar nichts auf Social Media jemals was gemacht haben, irgendwie sprechen, dann kommen auch so Zweifel auf, ist unsere Zielgruppe überhaupt auf LinkedIn? Und LinkedIn ist ja so die B2B-Plattform, wo man überhaupt sein kann. So, wenn wir mit TikTok ankommen würden, also wir machen mit wenigen Kunden TikTok, wenn dann meistens eher für so Azubi-Recruiting, für Neukundengewinnung, ehrlicherweise sehr, sehr, sehr wenig. So, ich würde mir denken, so die meisten würden sagen, nee, keine Chance auf TikTok irgendwie B2B-Deals abzuschließen, aber total spannend. Also auch die Großkonzerne. Und am Ende ist es halt so, die Leute, auch im Großkonzern, die Einkäufer, die Entscheider, die sind ja auch privat auf Social Media, sei es auf Facebook, auf Instagram.
Ganz genau.
So auf TikTok auch mittlerweile.
Wir sind alle Menschen, wir kochen alle mit Wasser und genauso die Freizeitgestaltung ist ganz auf Social Media und es werden die Videos vorgeschlagen, die dich interessieren und somit ist, wenn jemand nach Maschinen sucht oder irgendwie Technik bewappnet ist, dann werden diese Videos dann irgendwann mal vorgeschlagen. Genau. Und wenn man dann präsent ist, wenn man Content raushaut, wenn man einmal länger geblieben ist, wir wissen es, dann taucht die Person immer und immer und immer wieder auf. Und wenn man 10 Videos am Tag raushaut, dann taucht man öfter auf.
Vielleicht, das ist immer so nochmal eine spannende Frage. Angenommen, man wird jetzt dein gesamtes Gedächtnis zurücksetzen, hättest du keine Erinnerung, dein ganzes Wissen, alles wäre weg. Du könntest dir selbst 3 Impulse mitgeben, wenn du wieder aber neu starten würdest in der aktuellen Rolle, die du als Unternehmer hast. Welche 3 Impulse würdest du mitgeben? Also es könnten Strategien sein, Know-how, es kann aber auch vielleicht ein Mindset sein. Also es könnte alles Mögliche sein, wo du sagst, okay, das würde ich mir selbst wieder mitgeben. Mit dem hätte ich eine gute Basis, um loszulegen.
Ehrlich sein. Also wichtig ist ehrlich und Transparenz bin ich bis jetzt immer gut gefahren. Ne? Dann kann man sich nicht verplappern, kann man nicht irgendwie in der Zwickmühle landen, sondern wenn man ehrlich ist, dann kommt man immer raus.
Man kommt auch nicht in so eine Abwehrhaltung rein, ne? Ich habe das mal von so einem Unternehmensberater gehört, da ging es irgendwie auch so um Steuern und so und der meinte, mach steuerlich immer alles sauber, weil wenn du anfängst, irgendwas mal zu mauscheln, dann hast du immer Angst, erwischt zu werden und du lebst dein gesamtes Leben mit so einer mit so einer Angst erwischt zu werden, und das ist einfach nicht wert.
Deswegen auch der Content, den wir produzieren, wenn wir anfangen irgendwie zu mauschen, wenn wir den Leuten Mist erzählen würden, bei spätestens beim zweiten, beim fünften, beim zehnten Video fällt's auf. Ne, und das wirst du sofort merken in deinen Kommentaren, weil du hast Leute, die konstant dich schauen, die genau darauf achten. Du hast die Hater, Standard. Du, jeder von uns hat Menschen, die dich nicht mögen. Es kann nicht sein, dass es Menschen gibt, die ihn alle mögen. Nein, geht nicht. Und somit, und besonders diese Menschen, werden dir dann das Leben schwer machen, wenn du anfängst, irgendeinen Quatsch zu erzählen. Ne, deswegen meine Meinung absolut ehrlich, definitiv. Nächster Punkt. Der ganz wichtig ist, Frusttoleranz oder Ausdauer. Ausdauer. Wenn man irgendwas anfängt, Scheitern gehört dazu. Ne? Und diese Frusttoleranz zu haben, dass man doch, sogar wenn es schwer ist, sogar wenn es weh tut, doch irgendwie weiterzumachen. Ne? Und immer weitermachen, und irgendwann kommt das zahlt sich irgendwann mal aus. Jeder Fleiß zahlt sich irgendwann mal aus. Das heißt nicht, dass es morgen kommt oder nächste Woche. Aber ich bin der Meinung, Ausdauer, das fehlt vielen, die sagen, ach, heute ist anstrengend, ich habe keinen Bock drauf. Na, und dann schmeiße ich hin. In ganz vielen Beziehungen sehe ich das genauso. Ach, heute ist die Beziehung schwer, ich habe keinen Bock mehr, ich mache Schluss, ich lasse mich scheiden, keine Ahnung. Na, das ist so schnell entschieden und schnell. Und von daher bin ich der Meinung, Studium war sehr anstrengend, weil Firma, ich war mittlerweile verheiratet, hatte ein Kind, war in der Diplomarbeit zugange, und das war unter anderem prägend. Aber genauso die Insolvenz war auch sehr prägend. Ausdauer, ne? Durchhalten und weiterziehen. Dritter Punkt. Einfacher ist es, wenn man diesen Charme ablegen kann. Ne? Wie wir jetzt hier quatschen in die Kamera. Nicht jedem fällt das so leicht. Und das ist, denke ich mal, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ist mir letztens auch aufgefallen. Ich konnte letzte oder vorletzte Woche vom Publikum sprechen, wurde online zugeschaltet. Und ist auch Komfortzone verlassen, diesen Charme abzulegen. Und daran sollten viele arbeiten, um möglichst präsent zu sein und offen kommunizieren zu können.
Ich glaube, das ist auch so ein Punkt in der Industrie. In den letzten Jahren konnte man sich ja viel hinter seiner eigenen Webseite so ein bisschen verstecken. Man hat dann, gerade je größer das Unternehmen wird, hast du eine große repräsentative Webseite, schönes Logo, Bilder, Videos. So, aber du siehst gar nicht, welche Menschen stecken dahinter. Und dann kommt es häufig, ne, gerade bei LinkedIn ist es ja, es funktioniert zum Beispiel über Personen. Ne, also ein persönliches Profil ist ja auf LinkedIn immer viel besser als eine Firmenseite von der Performance. So, und das musst du dann dem Großunternehmen erstmal erklären und quasi verständlich machen, dass es darauf ankommt, Menschen zu zeigen, technische Experten sprechen zu lassen und echte authentische Einblicke zu geben. Deswegen klingt es vielleicht so trivial, aber es ist, glaube ich, ein Punkt, der in der Praxis halt echt einen riesigen Unterschied macht. Ne?
Genau, was ich sagte, Menschen kaufen bei Menschen. Menschen kaufen nicht bei Unternehmen, sondern es entsteht eine Geschäftsbeziehung und Menschen kaufen nur bei Menschen. Und somit, ich hatte auch zu Beginn bei LinkedIn angefangen, mein Firmenprofil zu pushen. Ja. Habe ich schnell festgestellt, das ist sinnlos. Die Millstep hängt zwar dahinter als Firma, aber ich pushe mein Profil, mein Gesicht, und dahinter verbirgt sich dann die Firma. Ne? Weil die Leute kaufen dann bei mir, die Leute verhandeln mit mir, die Leute kaufen bei mir die Maschine. Ja. Ne? Und das funktioniert, meiner Erfahrung zumindest, am besten, dass man immer ein Gesicht zum Produkt hat, weil Menschen kaufen bei Menschen. Ja. Ne? Von daher. Sogar wir als kleine Firma, wir beliefern ebenfalls die Global Player. Wir haben auch große Konzerne, die wir mit unseren Maschinen beliefern. Und die erreichen wir unter anderem über Social Media. Und die kommen auf uns nicht, weil wir so eine tolle blaue Farbe haben, sondern weil wir das Know-how zeigen und uns präsentieren. Ne?
Wie ist das denn bei euch, gerade sofern du darüber sprechen magst? Viele im Maschinenbau haben ja gerade Schwierigkeiten von der Konjunktur und merken, okay, so die letzten Wochen, Monate liefen extrem schwer. Es gibt so die im Maschinenbau, die irgendwie international aufgestellt sind, die es ausgleichen können. Da gibt es ein paar, die sind Richtung Pharma, Medizintechnik, Lebensmittel unterwegs. Das ist auch relativ stabil, weil es halt immer gebraucht wird. So, aber vieles im Maschinenbau ist ja problematisch. Dazu kommen jetzt noch Automobilindustrie. VW wurde, glaube ich, heute wieder irgendeine Meldung publiziert mit
50.000, habe ich auch gehört, ja.
Ja, so hängen auch wieder viele Arbeitsplätze dran und es wird ja auch wieder alle Zulieferer treffen und dadurch das gesamte Ökosystem in irgendeiner Weise betreffen. Wie ist das so bei dir? Merkst du jetzt so durch Social Media so, okay, Krise kriege ich gar nichts von mit, weil bei uns läuft es richtig gut? Oder merkst du, okay, man merkt die Krise, aber durch Social Media kriegen wir es gut ausgeglichen? Oder ist es so wirklich, dass du sagst, ja, trotz Social Media haben wir auch mal Schwierigkeiten? Oder ist es wirklich so, dass du sagst, boah, eigentlich merken wir gar nichts von der Krise, weil durch diese Präsenz so geht es uns einfach so gut, man kriegt es gar nicht mit.
Nein, durch Social Media habe ich quasi einen zusätzlichen Weg gefunden, wohin wir steuern. Und zwar Fräsmaschinen, wir haben einen ganz großen Wettbewerb. Wir sind nicht die Einzigen im Markt. Wir haben viele Wettbewerber hier in Deutschland, die das Gleiche machen, was wir machen. Und die machen auch gute Maschinen. Na, der Unterschied ist, wir fangen an, uns zu spezialisieren. Wir entwickeln selber, wir nehmen die komplexen Sachen, die die meisten nicht nehmen. Na, wir sind 2 Ingenieure im Team plus externe Ingenieure, die wir haben. Und wir als Team mit dem Know-how konzentrieren uns wirklich auf die komplexen Sachen. Einfache Sachen, günstige Sachen, Standardsachen gibt es wie Sand am Meer. Na, das ist nicht unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe ist wirklich recht komplex. Die Sachen, die keiner machen will, wo wir uns einfach reinstürzen und sagen, hey, wir kriegen es hin. Wir haben das Know-how, wir haben die Technik dahinter, wir haben das technische Verständnis, wir können Steuerungstechnik machen, wir haben Automatisierung dahinter. Wir kriegen das alles für euch angebunden, sogar große vorhandene Systeme kriegen wir hin, wo die meisten sagen, die meisten fangen an, auf Instagram Werbung zu schalten, zeigen eine Maschine. Toll, von denen gibt es Hunderte am Markt, von diesen Maschinen. Damit gewinnt man keinen Kunden. Und ich habe mir jetzt eine Nische gefunden, wo wir dahin zielen, dass wir die komplexen Sachen nehmen, dass wir da reingehen, wo keiner reingehen will. Na, und die groß, und wir möchten nicht in den Budgets rein, wo die großen Bearbeitungszentren, wo es um Millionen geht, sondern unsere Zielgruppe ist eher das Budget 6-stellig, überschaubar, komplex, anbindbar an teure Systeme und einfache Anwendungen. Und da finden wir gerade unseren Markt, unsere Nische, wo wir da eintauchen. Und jeder muss sich auf irgendeine Art und Weise spezialisieren. Standard kann der Chinese. Da gibt es bei eBay, da gibt es bei Amazon Portalfräsen für unter 1.000 Euro. Ne, wo unsere mit 6 anfangen, mit 6.000. Wenn einer sagt, ey, es gibt doch beim Chinamann hier eine für 1.000, wieso soll ich die bei dir für 6.000 kaufen? Und dann frage ich, was möchtest du damit machen? Ja. Wirst du selber im Keller sitzen und basteln und selber ausprobieren und tüfteln? Kauf auf jeden Fall die aus dem Amazon oder bei eBay. Wenn du aber anfangen möchtest zu produzieren, dass du wirklich einen Partner hast, der dich begleitet, der dir das Ding aufstellt, der dir zeigt, wie es geht und Gewehr bei Fuß steht, wenn du ein Problem hast, dann komm zu mir. Dann investierst du dementsprechend das Geld, hast aber die Sicherheit, dass du von heute auf morgen produzieren kannst.
Wie ist das so von der Konjunktur? Nehmt ihr das gerade mit Social Media so wahr, dass ihr es wirklich komplett ausgleichen könnt oder kriegt ihr es auch mit von der Wirtschaftskrise her?
Nein, im Gegenteil. Wir mussten jetzt die Lieferzeiten innerhalb der letzten 6 Monate um Faktor 2-3 erhöhen, weil wir nicht hinterherkommen. Weil da wir das zeigen, was wir machen, wie komplex wir es können, und somit kommen dann die Kunden zu uns und sind schon davon überzeugt, dass wir es hinkriegen. Wir müssen nicht diese schwere Arbeit noch erledigen, dass wir die potenziellen Kunden überzeugen müssen, dass wir es hinkriegen, was er braucht. Viele kommen, weil die schon uns vertrauen durch Social Media, weil wir offen und transparent alles zeigen, wie wir es machen, wie wir auch Fehler beheben. Da wie zum Beispiel in Süddeutschland, habe ich eine Maschine abgenommen, bin dann nach der Abnahme, die nicht erfolgreich war, auf der Raststätte stehen geblieben, habe die Kamera rausgeholt oder mein Handy gezückt, Kofferraum aufgemacht und gezeigt, hey, diese Vorrichtung habe ich jetzt probiert, bei dem Kunden abzunehmen, in Betrieb zu nehmen, hat nicht geklappt, haben wir was falsch gemacht und somit habe ich die jetzt wieder zurückgenommen. Und letzte Woche, meine ich, ist das Problem abgeschlossen worden. Der Kunde hat die Vorrichtung, der Kunde produziert jetzt drauf. Ja? Aber wenn du offen und transparent Probleme auch erwähnst, dann gewinnst du das Vertrauen der Leute.
Ich finde, man sieht es auch ganz gut, wenn man sich zum Beispiel Serien auf Netflix anschaut. Da kann man auch sehr viel über Marketing lernen. So, die Charaktere, mit denen man sich meistens gut identifizieren kann, die man mag, sind meistens die, die auch irgendwie eine natürliche Schwäche haben. Also wenn du den perfekten Charakter in einer Serie hast, dann findet man den meistens nicht gut. Und meistens sind die Serien so gebaut, dass sie halt immer ihre Schwächen haben. Und das machst du halt auf eine sehr natürliche, authentische Art und Weise. Deswegen klappt es wahrscheinlich bei euch auch so gut.
Kann sein, hoffe ich. Also deswegen zeigen wir auch alles offen und ehrlich. Es gab da einige Kommentare auch, aber ja, du kannst es nicht jedem recht machen.
Ja. Ne? Das ist halt der Vorteil, wenn man keine Compliance-Abteilung hat, kein riesiges Unternehmen, sondern wirklich im Mittelstand, dann macht das halt voll viel Sinn.
Also offen und transparent zeigen, und wenn jemand was klauen will, dann wird das eh klauen. Du kannst es nicht verheimlichen, dann kauft derjenige das Produkt, er schlachtet das, er schaut sich das an, und ob du es zeigst oder jemand kopiert es einfach, trotzdem kannst du es nicht ganz verheimlichen.
Hast du noch irgendwas, was du den Zuschauern und Zuhörern mitgeben willst? Ansonsten, glaube ich, haben wir jetzt ziemlich coolen Input heute gehabt.
Nee, also schaut fleißig Millstep, ne? Wie sonst auch. Morgenritual wird aufrechterhalten. Klassisch 5:30 einschalten, wie die Tagesschau um 20 Uhr, so um 5:30 Uhr Millstep geht los. Ansonsten nein. Content wird weiterhin geliefert. Ich habe jetzt keine großen Pläne, wie was aufgeht. Aber solche Aktionen, was wir jetzt hier machen mit dem Podcast, habe ich gesagt, jetzt probierst du mal die nächste Zeit die Komfortzone wieder zu verlassen, immer wieder Komfortzone verlassen. Umso größer wird das eigene Spektrum, umso sicherer fühle ich mich dann auch. Na, irgendwo aufzutreten, irgendwas vorzustellen, irgendwas zu zeigen, auch Fehler zuzugeben, na, oder Misserfolge. Und ja, von daher wird sowas öfter passieren.
Dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön. Bis dahin.
Ciao.
Planbares Wachstum mit Indumera. Sichern Sie sich jetzt Ihr unverbindliches Erstgespräch.